hat es vorwärts, abwärts einen zu hohen Stellenwert? Wird zu viel darüber gesprochen und wird es zu wenig gemacht? Wird es zu viel gemacht? Wird es falsch gemacht? Was ist denn jetzt richtig und was jetzt falsch? Ja, um dieses Thema jetzt nochmal eindeutig zu beleuchten, ist es wichtig, wirklich ganz von vorne anzufangen. Bei der Natur des Pferdes anzufangen, bei der Anatomie und so gesehen bei der Biomechanik. Ich weiß, dass man vielerorts viel zu viel um die Biomechanik mittlerweile herumredet. Man kann es ja wirklich schon auch totreden und komplizierter reden, wie es ist. Dabei ist es eigentlich alles gar nicht so kompliziert. Es ist nun mal aber eben einfach wichtig. Weil wenn ich mich verweigere, Erkenntnisse anzuwenden und umzusetzen, dann ist es einfach nicht pro Pferd. Also muss ich schauen, wie bewegt sich das Pferd in der Natur, wie ist denn der Verlauf der Wirbelsäule und was macht denn jetzt hier Sinn? Ist es wirklich immer so, dass es vorwärts, abwärts komplett auf die Vorhand geht? So, und dazu sage ich, ja, es ist so, dass es vorwärts, abwärts auf die Vorhand geht, weil, aber jetzt kommt das große Weil, ich es vielerorts einfach nicht richtig ausgeführt sehe. Da ist es einfach so, dass die Pferde mit der Hand nach unten manipuliert werden. Also da wird entweder rechts, links geriegelt oder die Hände bewusst tief getragen und das Pferd eben so runter manipuliert. Es hat keine aktive Hinterhand und somit latscht es einfach vor sich hin mit dem Gewicht auf der Vorhand. Das brauchen wir jetzt nicht reden, ist absolut gesundheitsschädigend. Auch die, die das Pferd ein bisschen aktiver halten, aber trotzdem den Hals so manipulativ runden möchten, bringen einfach per se sofort viel zu viel Gewicht auf die Vorhand. Und das ist genau das Problem, warum ich auch in der Physiopraxis immer wieder die Pferde habe mit diesen ganzen Befunden auf der Vorhand. Das kommt alles nicht von irgendwoher. Natürlich gibt es auch genetische Veranlagungen, das darf man überhaupt nicht außer Acht lassen. Es passieren Unfälle und so weiter und so fort. Fehlstellungen, das gibt's alles. Davon rede ich jetzt aber nicht. Sondern ich rede wirklich von den Fällen, was wirklich herangeritten ist. Und das ist leider wirklich überhaupt nicht wenig heutzutage. Das ist wirklich viel. So viele Pferde sind fest und verspannt. Und das kommt aber nicht von einem korrekten Reiten, weil dann würde das erst gar nicht so entstehen. Das ist eben das Thema. So, also schauen wir uns mal an, erstmal den Verlauf der Wirbelsäule vielleicht. Wenn ich jetzt mir ein Pferd vorstelle, angeschaut von der Seite und mir den Wirbelsäulenverlauf vorstelle. Die Wirbelsäule läuft ja nicht komplett oben entlang bis zum Genick. Das ist ja ein Trugschluss. Die Wirbelsäule läuft kurvenförmig durch den Körper. Sie beginnt, wenn ich jetzt in der Hinterhand anfange, im Endeffekt vereinfacht gesagt von hinten oben nach vorne unten. Also die Wirbelsäule verläuft eigentlich schon in einem Vorwärts-Abwärts. So, jetzt könnte man ja sagen, ja, warum reite ich denn dann noch Vorwärts-Abwärts, dann verstärke ich das ja. Nein, tue ich nicht. Denn ich muss jetzt sehen, was passiert denn, wenn ich mich auf ein junges Pferd draufsetze. Das Pferd wird also erstmal alle Muskeln anspannen, gegenhalten und nach einigen Minuten wird die Wirbelsäule etwas absacken. Ich habe sie also noch mehr in diesem Verlauf nach vorne unten, von hinten oben nach vorne unten. Die Halswirbelsäule geht dann wieder, macht einen Schlenkerer wieder nach oben. Das heißt, im Übergang von der Brust- und Halswirbelsäule habe ich durch diese scharfe Kurve, die da läuft, ohnehin schon einen Punkt, der sehr, sehr anfällig ist für Stauchungen. Ja, der sogenannte CTÜ, der cervicothorakale Übergang. So, also die Wirbelsäule von hinten oben nach vorne unten. Reiter drauf, Wumms, Pferd eine Etage tiefer, überspitzt gesagt, ja, damit man das jetzt einfach mal so comichaft sich das lebhaft vorstellen kann. So, nun heißt es ja in der klassischen Reitlehre nicht ohne Grund, dass ich das Pferd erst wieder in sein natürliches Gleichgewicht bringen muss, also in seine horizontale Balance. Was ist denn aber genau die horizontale Balance? Ich möchte also das Pferd in den Zustand bringen, in dem es vorher war, bevor ich mich draufgesetzt habe. Ich möchte also den Wirbelsäulenverlauf im Endeffekt in die Waagerechte bringen, vermehrt. Beziehungsweise erst wieder in die natürliche Form und dann in die Waagerechte. Und das ist dann das horizontale Gleichgewicht. Und in die Waagerechte bedeutet ja dann vermehrt, was bedeutet das im Endeffekt, wenn die Wirbelsäule von hinten oben nach vorne unten läuft? Also eigentlich bedeutet es, dass sich die Wirbelsäule hinten etwas mehr nach unten bewegen muss, oder? Richtig, genau. So, wie kann ich jetzt also Einfluss nehmen auf die Wirbelsäule, auf die Beweglichkeit vom Pferd? Ich muss natürlich, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht, weil sonst brauchen wir 2 Stunden für den Podcast, wenn ich jetzt anfange mit der Hilfengebung, abgesehen von der geistigen, emotionalen und körperlichen Hilfengebung. Das stellen wir jetzt alles mal weg. Ich möchte es jetzt wirklich heute kurz und knackig halten und runter reduzieren auf das Nötigste. Insoweit, dass man einfach selber über alles neu nachdenken kann, hinterfragen kann und einfach vielleicht auf etwas andere Erkenntnisse kommt, als einem immer vorgelegt wird. So, also. Wir steigen also auf das Pferd. Das Pferd, ja, die Wirbelsäule senkt sich leicht ab. Und jetzt möchte ich es ins horizontale Gleichgewicht bringen. Das heißt, ich kann die Muskeln nur ausbilden und beweglich machen, wenn sie loslassen, wenn sie nicht permanent angespannt sind oder nicht in einer Dauerüberdehnung sind. Eine Dauerüberdehnung ist genauso schädlich wie eine Daueranspannung. Ich muss mir die Muskeln vorstellen wie einen Schwamm mit Wasser. Wasser ist in dem Fall das Blut. Ich kann den Schwamm ausdrücken, dann läuft das ganze Wasser raus oder das Blut jetzt eben raus. Und somit auch die Nährstoffe, Sauerstoff, alles Mögliche. Dann lasse ich den los, dann kann er sich wieder vollsaugen. Dann drücke ich ihn wieder zusammen, dann mache ich ihn wieder leer. Und so funktioniert im Endeffekt einfach dargestellt auch die Muskulatur. Das heißt, die einzelnen Abschnitte, die Knochenabschnitte, Segmente, sagen wir mal so, also egal, ob das jetzt Oberarm, Unterarm ist, Wirbelkörper, ne, die kann ich ja nur dann bewegen, wenn die Muskeln sich bewegen. Dadurch bewege ich ja die Gelenke. Wenn die Muskeln aber fest sind, bewege ich da nicht mehr viel. Deswegen ein Pferd mit einem festgehaltenen Rücken, da ist keine Bewegung mehr im Rücken. Es ist ein fester Rücken, da passiert nichts. Also muss ich das Pferd in die Lage bringen, dass es entspannt ist und sich deswegen anspannen und entspannen kann, dass deswegen die Muskulatur arbeiten kann. Also ist hier auch schon wieder ein Thema ganz wichtig, und zwar die Losgelassenheit, die ich auch erreichen möchte, vor allem mental und auch körperlich. Also möchte ich jetzt dahin kommen, dass ich die Wirbelsäule beweglich machen kann. Das heißt, ich muss schauen, dass ich in dieser Hinsicht eine Dehnungsbereitschaft vom Pferd bekomme, ein Vorwärts-Abwärts in Anführungsstrichen bekomme, damit ich die Wirbelsäule in die Waagerechte bekomme, damit ich das horizontale Gleichgewicht herstelle. Jetzt sind die Muskeln in der Lage, wechselseitig oder gleichzeitig, je nach Gangart auch, anzuspannen und abzuspannen und wieder anzuspannen und wieder abzuspannen. Dann sorge ich natürlich für ein aktives Hinterbein, dass das Hinterbein aktiv vortritt Richtung Schwerpunkt, damit ich auch dieses beweglich mache und dadurch kräftige. Dadurch wird es dann in die Lage versetzt, dass durch die kräftige und flexible Hinterhand sich die Hinterhand etwas mehr senken kann, die Wirbelsäule hinten also auch etwas gesenkt wird. Ich habe also ein horizontales Gleichgewicht und daraus kann sich dann der Rumpf anheben, die vordere Brustwirbelsäule kann sich aufrichten und dadurch entsteht dann auch irgendwann die relative Aufrichtung und immer mehr Versammlungsbereitschaft im Laufe der Jahre. Wir reden hier wirklich von erstmal aufsteigen bis komplett hohe Schule, reden wir von 8 bis 10 Jahren. So, das war mal so im Schnelldurchflug. So wie manche ganz schnell durch die Kinderstube fliegen, so sind wir jetzt mal ganz schnell durch die Pferdeausbildung geflogen. Nein, aber nur um das mal zu verdeutlichen, dass diese Dehnungshaltung, dieses Vorwärts-Abwärts, was ja sehr, sehr, sehr zu Recht auch verteufelt wird, weil es eben vielerorts leider nicht pro Pferd eingesetzt wird, so hat das aber seine absolute Berechtigung. Also, wir wiederholen. Wir möchten das Pferd in das horizontale Gleichgewicht bringen. Die Wirbelsäule läuft von hinten oben nach vorne unten. Und wir möchten es jetzt in die quasi von der Natur vorgegebenes Gleichgewicht wiederholen. Also kann ich dann auch die Balance, wenn ich das immer mehr herstelle und das Pferd immer beweglicher wird, das Pferd auch losgelassener wird, dann kommt der Schwung dazu, dann wird es durchlässiger, dann kann ich mit der Balance auch spielen, dann kann ich es verlegen von hinten nach vorne, wie ich es brauche und wie es das Pferd auch eben braucht, ne? So, dadurch, dass das Pferd dieses passive System von Nackenband und Nackenrückenband hat, Oberdornfortsatzband hat, kann es erstmal, ich rede von den Anfängen, ja, wenn ich beim jungen Pferd anfange, das zu arbeiten, kann es erstmal passiv die Reiterlast übernehmen. Durch diese Position der Wirbelsäule allerdings nur. Nur wenn ich einen langen Rücken habe, habe ich einen langen Hals. Und damit einhergehend habe ich eine leichte Spannung vom Nackenrückenband. dadurch habe ich noch eine Entlastung der Muskulatur, wenn der Reiter natürlich, aber ich gehe jetzt von den Idealfällen aus, ja, wenn der Reiter natürlich auch noch leicht entlastend sitzt und den Rücken noch nicht so sehr belastet und das ordentlich Hand zu haben weiß, dann kann sich darunter die Muskulatur aufbauen und dann kann sich eben auch die wichtige Nackenmuskulatur, die obere Halsmuskulatur ausbilden, die dann das Tragen des Reitergewichts übernimmt. Dazu habe ich auch einen Beitrag geschrieben. Übrigens, auf all diese Themen gehen wir sehr genau im Detail ein. Demnächst im Januar in unserem Gruppenmeeting vom Lernportal. Aber nur zur Info, ich habe da auch einen Beitrag drüber geschrieben. Da geht es um das Verhältnis von kraftarm und lastarm. Ja, also dass im Endeffekt der kraftarm, biomechanisch gesehen, ist ja der Teil, wo wir drauf sitzen. Und der lastarm ist dann der Hals, der eben die Last anheben kann. Das Reitergewicht also anheben kann. Und das funktioniert nicht, wenn ich das Pferd per Rollkur natürlich einrolle und den Kopf zur Brust nehme, dann funktioniert das nicht, dann ist es sofort physikalisch außer Kraft gesetzt. Ebenso wenig, wenn ich den Kopf nach oben manipuliere, dann ist das auch sofort physikalisch außer Kraft gesetzt. Und beides sorgt einfach permanent nur für Verspannungen im Pferd, für einen festen Rücken und für keine Bewegungsfreiheit zwischen den einzelnen Wirbelgelenken. So. Ich möchte also das Hinterbein vorbringen und etwas mehr an den Schwerpunkt heranschließen. Somit kann ich eben das Pferd auch schon in einer gewissen Art und Weise im Laufe der Zeit etwas mehr schließen. Das funktioniert aber, wie gesagt, nur, wenn das Pferd den Hals auch lang machen kann. Nur dann habe ich die Beweglichkeit von der gesamten Wirbelsäule. Das Nackenband eben am Anfang trägt den Kopf in dieser Position anfangs, ne? Also das ist einfach nur Biomechanik. Das ist nichts, was irgendjemand erfunden hat, dass man das jetzt so machen könnte. Das muss man dem Pferd erstmal lernen. Nein, das passiert eigentlich von Natur aus. Von Natur aus, wenn ich das Pferd nicht störe und nicht manipuliere, wird es diese Position einnehmen, weil es ihm einfach einfacher fällt am Anfang. Es ist einfach eine Hilfe fürs Pferd. Und in dieser Position darf übrigens die Unterhalsmuskulatur keine Rolle spielen. Die darf sich hier nicht verkrampfen, anspannen oder irgendeine Funktion übernehmen, für die sie nicht da ist. Leider wird dieser Unterhalsmuskel viel zu oft benutzt, um spektakuläre Bewegungen zum Beispiel der Vorhand herauszuholen. Ja, hier kommt auch die Rollkur wieder zum Tragen. Wenn ich das Pferd da vorne hoch und eng mache, dann hat es halt spektakuläre Spannungstritte vorne, aber der Unterhalsbereich ist dann bombenfest. Es arbeitet also auch wieder nicht über den Rücken. Genauso, wenn der Kopf einfach nur zu weit oben genommen ist, dann hebt sich's auch immer mehr mit der Unterhalsmuskulatur raus, auch die Vorderbeine, weil sich sonst nicht frei durch den ganzen Körper bewegen kann, mit Hilfe eben der ganzen Rückenmuskulatur. Gut, damit das Pferd uns also schadlos tragen kann, muss ich auf Dauer gesehen dann natürlich die Lastübernahme Richtung Hinterhand verschieben können. Ja, das ist ganz klar. Also, wir setzen uns drauf, es sackt ab und ich möchte es wieder in die natürliche Lage bringen. Also dann auch in die waagerechte und danach kann ich eben das Gleichgewicht verlagern. Danach kommt dann langsam diese Phase, warum? Indem die ganzen Muskeln gekräftigt werden und das Pferd eben in diese Lage überhaupt erstmal gebracht wird. Wenn ich also gleich mit der Versammlung anfangen möchte am Anfang, das kann nicht funktionieren, das geht nicht, das ist einfach nicht reell. Wenn ich so tue, als ob, und reite dann zum Beispiel einfach nur in verhaltenen Gangarten, in einfach zurückgenommenen Gangarten, dann hat das nichts mit hoher Schule und mit einer großen Versammlung zu tun, sondern einfach nur mit einer verhaltenen Gangart, nicht mehr und nicht weniger. Also ich muss erstmal die Muskulatur aufbauen, geschmeidig machen, die Gelenke biegsam machen, das Pferd beweglich machen, das Pferd ins Gleichgewicht bringen, um das dann immer mehr fordern zu können. Ich kann ja auch nicht, wenn ich jetzt tanzen lernen möchte, gleich mit den allerhöchsten Prüfungen beginnen, mit den allerschwierigsten Tanzeinlagen, wenn ich noch überhaupt null auf nichts vorbereitet bin. Das funktioniert genauso wenig. Also ich überfordere damit und mache es einfach nicht reell und schade dem Pferd langfristig so einfach nur umso mehr. Umso mehr, also langsam, genau, über diesen Prozess des Schließens, wenn ich das Pferd immer von mehr und mehr heranschließen kann, dadurch entwickle ich erst die reelle Versammlung. Und damit ich das Pferd überhaupt erst heranschließen kann, brauche ich eben erst die Dehnungsbereitschaft vom Pferd und so gesehen das Vorwärts-Abwärts. So, ich weiß, dass dieses Thema hier heute viele, viele verwirren wird, aber ich muss so klar dazu Stellung nehmen, eben damit ich für Entwirrung sorgen kann, so ganz einfach gesagt, ne? Es ist einfach wichtig fürs Pferd und es ist halt eine Schande und es ist wirklich, und ich finde es ganz, ganz schlimm, wie das da draußen oft falsch umgesetzt wird und auf dem Rücken der Pferde im wahrsten Sinne des Wortes ja so ausgetragen wird. Das ist einfach schrecklich. Also egal, ob in die eine oder andere Richtung, ne? Ob es jetzt Pferd mit zu hohem Kopfhals oder ob es Pferd mit zu tiefem Kopfhals, es muss einfach stimmen und die klassische Reitlehre hat ihre Berechtigung. Da komme ich nachher gleich noch drauf. Ich möchte jetzt dieses Thema einmal noch kurz durchgehen. Wo waren wir? Wir waren beim Prozess des Heranschließens der Hinterhand. Genau. Daraus entwickle ich also langsam die Versammlung. Umso mehr also im Laufe der Zeit die Hinterhand abgesenkt werden kann, und dann rede ich auch erst von reeller Hankenbeugung, umso mehr Versammlung habe ich. Und umso mehr Versammlung ich habe, umso deutlich kürzeren Raumgriff. Und jetzt sind wir bei der hohen Schule. Ja, also man merkt, diese Phasen sind jetzt 1, 2, 3 erzählt, aber das ist über Jahre ein Aufbau. Also nur, wie gesagt, deswegen versteht man vielleicht, dass es nur, weil man langsam geht oder langsam hüpft, dann hat es noch lange nichts mit reeller Versammlung, Hankenbeugung und Setzen der Hinterhand zu tun, im klassischen Sinn. Ne? So, also wir fassen zusammen, wie komme ich jetzt erstmal, wenn ich ganz am Anfang stehe mit meinem Pferd, in ein horizontales Gleichgewicht? Nicht indem ich einfach nur Kopf und Hals höher nehme, weil das ist ein großer Trugschluss. Damit komme ich in kein horizontales Gleichgewicht. Weil man sieht ja auch zum Beispiel, dass das Pferd, wenn es einfach so dasteht, wie es dasteht und guckt nach etwas, läuft ja auch die Wirbelsäule von hinten oben nach vorne unten und dann die Halswirbelsäule nach oben. So. Deswegen ist jetzt aber auch nicht die Schulter höher. Deswegen hebt sich das Pferd jetzt nicht im Brustkorb. Also ist das einfach ein großer Trugschluss, wenn ich der Auffassung bin, dass ich einfach nur vorne höher nehme, dass dann auch automatisch der Rumpf angehoben wird. So, natürlich kann man dann sagen, ja, ich muss ja die Hinterhand beweglich machen. Genau richtig. Aber wie wir gerade jetzt durchgekaut haben, funktioniert das nicht, wenn ich das Pferd eben festmache, indem ich Kopfhals einfach nur höher nehme. Dann kann ich hinten so viel weich machen, wie ich möchte. Es wird sich nicht reell hinten senken können und mit eigener Kraft aufrichten können. Weil dem Pferd nehme ich einfach die Möglichkeit, weil durch das feste Höhernehmen, durch dieses Manipulieren, mache ich ja die Muskulatur schon unbeweglicher und ich verkürze sie ja damit schon aktiv. Also ich verkürze im Endeffekt damit schon aktiv die Oberlinie, was nicht passieren kann, weil die muss ich erstmal lang machen, damit sie arbeiten kann. Und hier ist der große Unterschied. Ich rede nicht davon, dass ich jetzt komplett die Bewegung abbreche vor der Schulter, das Pferd einfach nur auseinanderfallen lasse. Ja, das ist, hat auch nichts mit Arbeiten zu tun, ne? Also man muss schon ein bisschen differenzieren und genau hinschauen, bevor man einfach auch da irgendwo urteilt oder sich auf irgendeine Seite schmeißt. Und noch ergänzend, das heißt demnach also auch, wenn ich das Pferd jetzt einfach nur mal angenommen, nur vorne einrolle wie in der Rollkur, ne, es hat schön hier, es ist vermeintlich in der Aufrichtung, oder ich nehme das Pferd einfach nur vorne Kopfhals höher und denke, damit ist die Vorhand entlastet. Nein, die Schulter kommt ja dabei nicht hoch und der Rumpf, weil die Wirbelsäule läuft immer noch von hinten oben nach vorne unten. Also habe ich das Pferd trotzdem vermehrt auf der Vorhand. Und das muss man wirklich verstehen. Das erkläre ich so oft und ich weiß, dass das ein Thema ist, was wirklich nicht so schnell verstanden wird. Aber es ist so, dass ich auch, wenn ich den Kopfhals einfach nur höher nehme, trotzdem mehr Last auf der Schulter habe. Das heißt nicht sofort, dass ich die Vorhand damit entlaste. Und das, glaube ich, ist so ein Schlüssel, den man verstehen muss, um das Pferd dann wirklich so zu gymnastizieren, dass ich die Balance etwas verschieben kann, dass ich das Gewicht etwas verschieben kann. Das ist so wichtig. Der Rücken muss funktional arbeiten können. Das ist ganz wichtig. Er muss sich frei bewegen können, damit später der Rücken die Hanke absenken kann. Weil das läuft ja alles nur über den Rücken. Das ist nun mal das Bewegungszentrum vom Pferd. Das ist das Zentrum der Biomechanik, das Zentrum unserer Bewegung. Davon geht alles aus. Bei uns genauso wie beim Pferd. Und dadurch erst im Endeffekt, wenn der Rücken die Hanken senken kann, dadurch hebt sich erst dann später die Vorhand und wird dann in ihrem Bewegungsausmaß freier. Und jedes Pferd, wie gesagt, jedes läuft nur in Bezug auf den Wirbelsäulenverlauf. Achtung, differenzieren. Auf den Bezug des Wirbelsäulenverlaufs läuft jedes Pferd von Natur aus vorwärts, abwärts. Ne? Damit meine ich jetzt nicht das falsche Reiten. Gut. So, und ganz unabhängig von der Kopf-Hals-Position. Und im korrekten Vorwärts-Abwärts, sage ich jetzt mal, damit dem korrekten Reiten fördere ich das Höherbringen der Vorhand durch ein geschmeidig Machen von Rücken und Hinterhand. Ich kann das nicht oft genug betonen. Es ist wirklich so wichtig, das zu verstehen. Das Wichtigste ist also, den Fokus auf den Rücken zu haben und auf die Hinterhand. Der Motor sitzt hinten. Ich kann da vorne rummanipulieren, so viel ich will. Das bringt mir nichts, außer ein frustriertes Pferd, ein verspanntes Pferd und dann auch am Ende des Tages einen verspannten und frustrierten Reiter. Ja? Außer man merkt vielleicht nichts und sitzt nur drauf und ist schön. So, dann habe ich also den Rücken beweglich und locker gemacht. Dann kann jederzeit damit gestartet werden, das Pferd zu schließen. Später dann eben zu versammeln, den Rahmen zu verkürzen, den Rahmen zu erweitern. Dann kann man alles damit machen. Dann wird alles leicht, wenn ich an diesem Punkt gekommen bin. Und mit festem Rücken ist es alles unmöglich. Also ich kann natürlich dann das Pferd schneller reiten und langsamer reiten, ja, aber das hat nichts mit einer reellen Rahmenerweiterung, Rahmenverkürzung und sonst was zu tun. Das ist halt einfach dann leider nicht reell und das Pferd ist fest. Das ist einfach nicht losgelassen und die Muskulatur kann nicht elastisch arbeiten. Man sieht es auch dann mit den festgehaltenen Rücken, mit den festen Muskeln. Ne? Man sieht es an den Reaktionen dann später auch am Pferd durch zum Beispiel Taktunreinheiten, durch Schweifschlagen, durch Kopfschütteln, durch all diese Dinge. Ja? Also da gibt es noch viel mehr, aber das ist jetzt nur mal grob angerissen. Man merkt, man sieht es einfach, das Pferd ist nicht losgelassen, demnach auch nicht durchlässig. Das Pferd hat feste Muskeln und bewegt sich auch entsprechend. Also zusammenfassend für heute. Erst wenn ich das horizontale Gleichgewicht hergestellt habe, beginne ich das vertikale Gleichgewicht herzustellen und daraus ergibt sich dann ein immer zuverlässiger, gleichmäßiger Takt. Daraus ergibt sich Losgelassenheit, Durchlässigkeit. Auch die Anlehnung ist auch so ein Thema, wo man eigentlich separat drüber sprechen müsste. Da kann ich ja noch einige Podcast-Folgen separat auch aufnehmen. Mir war jetzt heute nur einfach mal wichtig, das korrekte Vorwärts-Abwärts anzusprechen, dass es seine Berechtigung hat, dass es durchgeführt werden muss, weil sonst ich einfach nicht das Pferd im Gesamten gesund erhalten kann. Alles andere ist einfach nur Augenwischerei, ein Trugschluss, ein Mythos und ja, geht zu Lasten der Pferde. Und leider ist es so, und das muss ich natürlich auch so sagen, es ist natürlich leider so, dass man eigentlich nur das ein oder andere Extrem kennt. Man kennt entweder nur diese Rollkur oder man kennt eben nur Kopf, Hals nach oben nehmen. So, es ist beides nicht korrekt, nicht im Sinne der klassischen Reitlehre. Wenn ich jetzt schaue, wo die klassische Reitlehre überhaupt entstanden ist, es geht ja zurück auf alte deutsche Meister, zum Beispiel Gustav Steinbrecht. Da geht alles drauf zurück. Und wenn ich mal zitieren darf aus den Richtlinien von der FN, hier haben wir, ich zitiere, die Richtlinien für Reiten und Fahren basieren heute wie früher auf den Grundsätzen klassischer Reitkunst. Man kann die klassische Reitlehre definieren als ein lebendiges und modernes Ausbildungssystem, das auf den Grundprinzipien alter Meister aufbaut, aber auch neue, ergänzende, dem Wohl der Pferde dienende und für das Ausbildungssystem zweckdienliche Erkenntnisse übernimmt. So. Zitat Ende. Es ist absolut wertvoll, die Richtlinien sich durchzulesen, denn dort steht alles drin, was wir haben. Das hat auch die Anja Behran zum Beispiel wunderbar in einem sehr schönen Vortrag von ihr genannt Blickschulung schon erwähnt, dass dort alles drin steht, was wir brauchen. Nur leider wird es halt irgendwie da draußen falsch umgesetzt. Das muss man einfach leider auch so ansprechen, wie es ist. Und nicht im Sinne der Pferde. Da wird runtergeriegelt oder hochmanipuliert und mit den Sporen reingetackert und festgehalten. Und also Katastrophe. Ich weiß nicht, also ich verstehe, dass das jeder, der sagt, oh, FN-Kotz, ne, hier eingerollt, Rollkur, hinten stechen, vorne ziehen, ja, dann gehe ich lieber woanders hin. Und so entstehen halt dann auch diese anderen Lager und finden dort überhaupt erst Zulauf, weil halt dieses ganze FN so einen schlechten Ruf mittlerweile hat. Und ich meine, klar, man braucht sich nur mal umschauen auf den Turnieren, deswegen schaue ich schon gar nicht mehr hin. Es ist schrecklich. Man sieht nichts mehr reell, man sieht keine reellen Passagen, Piaffen, man sieht nichts mehr reell. Also nichts, ja, ich rede jetzt hier ganz, ganz, ganz gemein eigentlich, aber es ist ja so. Und ich habe letztens auch wo gelesen, dass es wohl noch Richter gibt, die auch wirklich, ja, klassisch im Sinne der Pferde richten, bloß die werden halt immer weniger irgendwo eingeladen, weil das will man halt auch gar nicht mehr haben. So, es ist einfach alles komplett verschoben heutzutage und es ist absolut traurig. Aber da können ja die Pferde nichts dafür und da können wir ja nichts dafür, die hinter der klassischen Reitlehre stehen, dass das leider alles so dermaßen verkommen ist und so verrot ist mittlerweile. Also lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt ist es wichtig, pro Pferd zu arbeiten, das genau zu hinterfragen, was wir tun und sich wirklich mal mit der Muskelphysiologie zu beschäftigen, mit der Biomechanik zu beschäftigen. Und daraus kann man dann ganz einfache Rückschlüsse ziehen, warum die klassische Reitlehre ihre Berechtigung hat. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt, wir haben heute den 21. Dezember 2023 Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr. Das war jetzt der letzte Podcast für dieses Jahr. Nächstes Jahr geht's aber steil weiter und ich freue mich schon sehr, wenn wir im März auf unseren neuen Hof eingezogen sind und noch weitere Pferde hinzukommen und ich dann ganz, ganz, ganz viel neuen Content für euch fürs Lernportal machen kann, für meine Beiträge machen kann und viele neue Podcasts aufnehmen kann. Immer im Sinne der Pferde, immer pro Pferd. Und wer weiß, was noch alles so kommt nächstes Jahr. Lasst euch überraschen, eine schöne Zeit und bis bald.